Himmel, ich danke dir jetzt von ganzem Herzen für diese Gegenwart von dir, für die Möglichkeit, dass wir vor deinem Thron stehen können, dass wir diese Wahrheiten singen können. Du sitzt auf dem Thron für immer. Du bist der unerschaffene Gott. Herr, das sprengt unser Denken. Wir können uns das nicht vorstellen, dass du schon immer warst und dass du immer sein wirst und dass wir dich ohne Ende anbeten werden. Herr, du hast uns ewiges Leben geschenkt. Und wir werden in Ewigkeit bei dir sein und dich anbeten, so weit wie wir nicht denken können. Halleluja. Ich danke dir dafür, dass du auf dem Thron sitzt. Wir wissen, ein anderer wollte dort Platz nehmen, der wollte dich verdrängen. Ein erschaffenes Wesen. Herr, was für ein verwegener Plan, das konnte niemals gut gehen. Du sitzt auf dem Thron, du bist unser Gott. Das proklamieren wir für unser Leben. Dass du auf dem Thron sitzt, dass deine Majestät über allem steht, über unserem ganzen Leben. Herr, ich danke dir dafür, dass wir jetzt auch deine Worte hören können. Ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir in der Bibel Worte des ewigen Lebens finden. Und ich bete, Vater, dass du dein Wort jetzt segnest, dass du meine Lippen öffnest, dass du unsere Ohren und unsere Herzen öffnest, damit wir verstehen und erfassen können, was du uns heute Morgen sagen willst. Herr, dir sei alle Ehre. Amen. Ich möchte heute Morgen über eine Frau sprechen, die eine Entscheidung getroffen hat. Eine wichtige Entscheidung für ihr Leben. Und die diese Entscheidung getroffen hat und dann auch in die Tat umgesetzt hat. Und zwar aus Markus 5 lese ich die Verse 21 bis 34. Beginnt zunächst mit der Vorgeschichte und dann tritt diese Frau in Erscheinung. Und als Jesus in dem Boot wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, kurze Anmerkung, er kam aus dem Gebiet der Gerasa, wo er einen Mann von etlichen Dämonen befreit hatte, nun kommt er zurück, da versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm und er war am See. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus, und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm. Und eine große Volksmenge folgte ihm, und sie drängten ihn. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Und als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat dich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war. Und sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Das ist eine meiner schönsten Geschichten, die ich in der Bibel finde. Eine wunderbare Geschichte von einer Frau, die mit Wundern rechnet. Und einer Frau, die nach einer langen Zeit, nach vielen langen, verzweifelten Wochen, Monaten und sogar Jahren, noch einmal eine Entscheidung getroffen hat. Wie viele hätten wohl an ihrer Stelle aufgegeben und hätten gesagt, hat alles keinen Wert mehr. Ich muss halt leben, wie ich lebe. Mir kann keiner helfen. 12 Jahre lang litt diese Frau an ihrer Plage. Jesus nennt das, was sie hatte, eine Plage. Und nach 3. Mose 15 galt diese Frau als unrein, die hart. Jeder, der sie anrührte, galt ebenfalls als unrein bis zum Ende des Tages. Und das ist die Geschichte einer Frau, die etwas Unerhörtes tut. Sie geht direkt auf Jesus zu, sie drängt sich durch die Menge und hat nur das eine Ziel, ihn anzurühren. Und das hätte ganz entsetzlich peinlich für sie enden können. Hätte jemand diese Frau erkannt, das ist doch die, und hätte unrein gerufen, dieses Wort unrein, da hätten alle auf sie gesehen, und sie hätte mit Schimpf und Schande weggehen müssen und wäre verjagt worden. Aber all das war ihr egal. Sie dachte tatsächlich nur an sich. Interessant. Sie hatte dieses eine Ziel. Den muss ich berühren. Sein Gewand und ich werde heil werden. Das ist Glaube. Ist das verwunderlich, dass sie nur an sich gedacht hatte? 12 Jahre litt sie an diesem Blutfluss. Wie unangenehm. Und alles, was sie besaß, hatte sie in ihre ärztlichen Behandlungen gesteckt. Was kam jetzt noch dazu? Sie war auch noch mittellos. Und das Ganze war ohne Erfolg geblieben. Und Markus erzählt, dass sie vieles erlitten hat während dieser Behandlungen. Ich weiß nicht, was für Methoden die damals hatten, die Ärzte, aber es war hinterher schlimmer mit ihr als vorher. Woher wusste Markus das eigentlich alles? Er war ja selber gar nicht dabei. Markus war der, der später mit Petrus, der ihn begleitet hat auf seinen Reisen, der immer in seiner Nähe war. Am Anfang mit Paulus, dann war das nicht mehr möglich und dann ging er später mit Petrus. Und er hat immer wieder gehört, was Petrus alles mit dem Herrn erlebt hat. Und Petrus war dabei. Er hat dieses Wunder gesehen. Er hat gemerkt, was los war. Er war vielleicht derjenige, der gesagt hat, Herr, ihr berührt dich alle. Du wirst hin und her gestoßen, du kommst ja kaum durch. Und du fragst, wer hat dich berührt? Ich kann mir vorstellen, dass das der Petrus war. Und das hat der Markus alles gehört. Und er, wie wertvoll, dass dieser Markus das alles aufgeschrieben hat, dass wir das heute lesen können. Und Petrus hat eben dann auch gehört, da steht ja, dass die Frau, als sie entdeckt worden war, Jesus die ganze Wahrheit erzählte. Und alle haben zugehört. Und Petrus hat das gehört. Und so können wir das heute noch lesen. Und das ist eine Geschichte von Glaube und von Hoffnung und von Liebe. Von Glaube, weil die Frau glaubte, dass wenn sie auch nur den Saum seines Gewandes anrühren könnte, sie dann gesund würde. Und es ist eine Geschichte von Hoffnung, weil sie trotz der Unfähigkeit der Ärzte und der Medikamente nicht aufgab. Sie hörte, dass Jesus kommt und sie hörte die Gerüchte, die ihn umgaben. Und sie spürte, das ist meine Chance, das ist meine Hoffnung. Jetzt ist die Möglichkeit, dass ich meine Hoffnung wirklich erfüllt. Sie hörte nämlich, dass Jesus Dinge vollbringen könnte, die für Menschen unmöglich sind. Und das gab ihr neue Hoffnung. Und es ist eine Geschichte von Liebe. Jeder andere hätte sie sofort verjagen wollen, wenn sie entdeckt worden wäre, wäre das peinlich gewesen, schlimm gewesen für sie. Wegen ihrer Unreinheit. Aber Jesus liebte sie. Und anstatt sie wegzuschicken oder sie wegen ihrer Dreistigkeit zu schimpfen, er nahm sie einfach nur an und hörte ihr zu. Und dann verabschiedete er sie mit diesen wunderbaren Worten: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Wow, wie aufbauend. Was für aufbauende Worte, die Jesus für diese Frau hat. Wie mutmachend und wie befreiend. Jetzt begann alles nochmal ganz neu. Endlich gesund und rein und vollkommen befreit. Und Jesus sagt, dein Glaube, der Glaube ist der Schlüssel. Wenn sie diese Hoffnung und diesen Glauben nicht gehabt hätte, wäre die niemals losgegangen. Und Markus berichtet einfach, dass sie ihn berührte und genau das empfing, was sie wollte und woran sie glaubte. Und warum steht diese Geschichte wohl im Wort Gottes? Habe ich mich gefragt. Wisst ihr warum? Um uns mitzuteilen, und nicht nur mitzuteilen, sondern auch um uns zu versichern, dass wir heute genau dasselbe tun können. Das ist es, was Gott uns heute durch diese kurze Begebenheit mitteilt. Es hätte keinen Sinn, dass diese Geschichte in Gottes Wort steht, wenn wir sie nur noch staunend lesen, so als Geschichtsereignis und sagen, oh, wie toll das für die Frau war. Aber was hätten wir davon? Das Ganze hätte überhaupt keine Bedeutung für uns. Aber Gott ist derselbe und Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das steht in der Bibel, um dir mitzuteilen und dir zu versichern, du hast genau diese Möglichkeit. Denn Jesus lebt und er ist hier. Und diese Möglichkeit, zu ihm zu gehen und sein Gewand zu berühren, diese Möglichkeit ist da. Sie besteht. Die Bibel spricht davon, dass Glaube, Hoffnung und Liebe drei Dinge sind, die für uns als Gläubige in diesem Leben Bestand haben und bleiben. Das sagt Paulus in 1. Korinther 13, Vers 13. Zuletzt bleiben für uns Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Die haben Bestand für uns. Darum lasst uns nochmal neu über diese Dinge sprechen. Lasst uns nochmal über Glauben sprechen. Was ist denn der Glaube? Das ist nicht meine Frage, das steht schon so in der Bibel. Hebräer 11, Vers 1, nach der Genfer Übersetzung, dort steht, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist die Definition von Glauben. Nochmal, der Hebräerbrief schreibt, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Perfekt. Besser kann man es nicht ausdrücken. Und das sehen wir an dieser Frau. Genau das hatte sie im Herzen. Sie rechnete mit der Erfüllung dessen, worauf sie hoffte, und sie war überzeugt von der Wirklichkeit, dass dieses, was sie noch nicht sah, sich erfüllen wird. Und Gott will, es ist Gottes Wille, dass du wie sie an ihn glaubst und ihm vertraust, auch wenn du ihn nicht fühlen oder sehen kannst. Dieser Glaube ist unabhängig von Gefühlen, von Emotionen, negativer oder positiver Art. Weiter heißt es in Vers 6, dieser Hebräerstelle, Hebräer 11, in Vers 6 heißt es dann, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben. Wenn diese Frau dahin marschiert wäre und hätte nicht geglaubt, wäre nichts passiert. Ja? Das ist eine Voraussetzung. Und selbst dabei will Gott uns helfen, dass wir uns für diesen Glauben entscheiden, der tätig wird. Es war echter Glaube, der die Frau zu dieser verwegenen Aktion ermutigte. Hätte sie daran gezweifelt, hätte sie diesen Weg niemals begonnen. Beim leisesten Zweifel käme sofort diese Erfahrung der letzten 12 Jahre und sie, ach nee, hat keinen Wert. Was ist aber kein Zweifel mehr. Sie ging los, weil sie wusste, wenn ich das Gewand berühre, dann wird es geschehen. In Markus 11, Vers 22 fordert Jesus von uns, habt Glauben an Gott. Das sagt Jesus uns und das ist unsere Entscheidung. Jesus sagt nicht, ich gebe euch das jetzt. Ich schütte euch das ins Herz, diesen Glauben. Er fordert uns auf, habt Glauben an Gott. Das ist unsere Entscheidung. Und wir sprechen es aus und wir sagen, wir haben Glauben an Gott. Ich habe Glauben an Gott. Ich entscheide mich dafür. Warum fordert Jesus das? Weil es sein Wille für uns ist, dass wir Glauben haben. Weil Glaube die Kraft hat, Dinge zu verändern, die Menschen eben niemals auf die Reihe bringen können. Der Glaube an Christus, mit Christus verbunden, dieser Glaube hat die Kraft, Dinge zu verändern, die Menschen unmöglich sind. Wir sehen das in dieser Geschichte eben auch. Die Ärzte, das waren ja die Fachleute, die eigentlich für diese Dinge zuständig sind. Die Ärzte konnten der Frau nicht helfen. Wir müssen es mal so deutlich sagen, Ärzte können nicht heilen. Das ist ein großer Irrtum, dass wir denken, ich gehe zum Arzt, der kann mich heilen. Ärzte können nicht heilen. Ärzte können eine Therapie vorschlagen. Aber Ärzte können nicht heilen. Zuletzt ist es Jesus, den wir berühren müssen, damit wir Heilung und darüber hinaus dann auch Annahme und Frieden empfangen. Ich rede nicht gegen Ärzte, nichts gegen Ärzte. Jesus sagt, dass die Kranken den Arzt brauchen. Er sagt das in einem gewissen Zusammenhang, aber die Aussage hat er gemacht. Die Kranken brauchen den Arzt. Es ist keine Sünde, zum Arzt zu gehen. Das halten wir fest. Aber zuletzt ist Gott unser Arzt. Das sagt er selbst. Er hat in der Bibel den Namen Yahweh Rapha. Ich bin der Herr, dein Gott, dein Arzt, der dich heilt. Er ist der Arzt über allen Ärzten. Und das ist der ausgesprochene Wille Gottes, der durch das Leben Jesu sichtbar und erfahrbar wird, was ja Heilung. Gott ist ein Gott, der heilen will. Es ist sein Wille. Woran sehen wir das? Jesus sagt einmal, dass es seine Speise ist, den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat. Also alles, was Jesus getan hat, war der Wille Gottes. Und was hat Jesus getan? Er hat geheilt. Jürgen hat davon in der letzten Woche schon viel erzählt. Das ist der Wille Gottes. Lasst uns diesen Irrtum ablegen. Ja, Gott grundsätzlich will das, aber bei mir will das wohl nicht. Das ist eine Lüge des Feindes. Gott will heilen. Es ist sein ausgesprochener Wille, weil wir sehen an Jesus, dass er immer geheilt hat, dass er die Menschen, die zu ihm gebracht wurden, geheilt hat. Und dass er nicht danach gefragt hatte, was ist das jetzt für eine Diagnose und diese Diagnose, da bin ich jetzt auch machtlos und schickt ihn vielleicht zu einem Arzt. Das hat Jesus nicht gemacht. Jede Krankheit und jedes Gebrechen musste vor Jesus kapitulieren. Weil er ist der Herr. Wir wissen das. Wir haben das schon so oft gepredigt und wir haben schon so oft darüber gesprochen. Wir wissen das, dass Gott heilen kann und heilen will. Ich möchte nochmal sagen und ermutigen, gib die Hoffnung nie auf. Gib die Hoffnung nie auf, dass du Jesus berühren kannst. Finde dich nie ab mit deiner Situation, wenn du noch unter deiner Plage leidest. Finde dich damit nicht ab. Versöhne dich nicht mit deiner Krankheit. Wir hören gleich, wo Krankheit herkommt. Oder andere Plagen. Hab Glauben an Gott, sagt Jesus. Glaube bedeutet, dass du deine Kleinheit mit Gottes Größe in Verbindung bringst. So hat es T.L. Osborne mal ausgedrückt. Ein Mann, der viel in Afrika große Feldzüge gemacht hat und unter ihm sind viele Heilungen und viele Wunder geschehen. Glaube, auch wenn er klein wie ein Senfkorn ist, reicht vollkommen dafür aus. In Jeremia 32, Vers 27 steht ein sehr selten zitiertes Wort Gottes. Dort steht, siehe, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches. Das heißt, er ist der Herr, der Gott, der deinen Körper kennt, der dein Fleisch kennt. Er ist der Herr, der Gott alles Fleisches. Und direkt dahinter steht, sollte mir irgendein Ding unmöglich sein, sagt Gott uns durch Jeremia. Und Jesus bestätigt diese Worte in Lukas 18, Vers 27. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Es ist der Glaube, der uns Beine macht, damit wir hingehen und der Glaube, der aktiv wird, das ist der Schlüssel. Glaube bedeutet also auch, dass du deine Unmöglichkeiten an Gottes Möglichkeiten bindest. Wie der Vater, der verzweifelt gerufen hat, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das heißt, er wusste, menschlich gesehen bringe ich das nicht hin, aber hilf meinem Glauben auf die Beine. Und Jesus demonstriert ihm dann und sagt, alle Dinge sind möglich, dem er glaubt. Und wie oft ist es so, dass Gott erst dann wirklich beginnen kann, wenn wir mit unseren Möglichkeiten mal so richtig ans Ende gekommen sind. Warum muss es so weit kommen? Warum vertrauen wir so lange auf unsere eigenen Ideen und Fähigkeiten, um dann erst im weiteren Verlauf auf die Fähigkeiten und Möglichkeiten von Experten zu hoffen, bevor wir uns an Gott wenden? Die umgekehrte Reihenfolge wäre besser. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wir haben diese Möglichkeit, den umgekehrten Weg zu gehen. Uns zuerst an Gott zu wenden, der Herr alles Fleisches ist, der alles unter Kontrolle hat, an dem alles vorbei muss. Lasst uns aber auch nochmal über Hoffnung sprechen. Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Was rät uns Gottes Wort in Bezug darauf? Ich lese mal aus Psalm 146, die Verse 5 bis 7. Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf den Herrn seinem Gott steht, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist, der treue Held auf. Entschuldigung. Der treue Held auf ewig. Er schafft Recht den Bedrückten. Er gibt den Hungrigen Brot. Der Herr macht die Gefangenen frei. Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Wir haben gerade es gehört. Ich lese mal, was T.L. Osborne zur Hoffnung sagt. Er schreibt: Wenn dir deine Probleme heute zu groß erscheinen, lass das nochmal auf deiner Zunge zergehen. Wenn dir deine Probleme heute zu groß erscheinen, setze deine Hoffnung auf Gott. Er kennt den Ausweg. Wenn du eine unheilbare Krankheit hast, hat Gott eine Heilung für dich. Setze deine Hoffnung auf ihn. Wenn du schändliche Sünden begangen und dein Leben bis zu dem Punkt ruiniert hast, wo du das Gefühl hast, dass es keinen Ausweg mehr gibt, setze deine Hoffnung auf Gott. Er kann dich reinigen und dir einen neuen Anfang schenken. Kolosser 2, Vers 13 sagt uns Paulus: Und euch, die ihr tot wart, das ist dieser Zustand, wirklich tot sein, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, das ist der alte Mensch, euch hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, mit Christus, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Auch dafür gibt es Hoffnung. Ich muss nicht mit meinen Sünden und mit meinen Unfähigkeiten und mit diesen Dingen, die mich von Gott trennen will, zu denen mich Satan verführt hat, und mein eigenes Herz, das eigene Herz ist böse, mit dem mein Herz mich verführt hat. Ich muss nicht mit diesen Dingen verloren gehen. Ich muss nicht ein Leben in der Abgeschiedenheit Gottes fristen. Sondern ich kann auch mit diesen Dingen zu Gott kommen. Und bei ihm gibt es Vergebung und gibt es Freiheit von Sünden und von dem Fluch. Und es gibt Wiederherstellung und Frieden mit Gott. Das hat Jesus für uns erkämpft. Bei ihm ist Vergebung, wenn wir zu ihm kommen. Bei ihm ist Hoffnung und Wiederherstellung, wenn unser Leben einem Scherbenhaufen gleicht. Bei ihm sind diese Dinge möglich. Zu Jesus wird einmal ein Gelähmter gebracht. Vier Freunde lassen ihn durchs Dach runter. Und das Erste, was Jesus sagt, er ist der Herzenskenner. Er wusste, es gibt ein Problem, das ist noch größer wie das, dass er nicht laufen kann. Aber er sieht das Herz dieses Menschen. Und er sieht die Not in diesem Herzen. Und das Erste, was Jesus sagt, ist: Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist für uns unverständlich, weil dieser hatte ja noch nicht mal um Sündenvergebung gebeten. Aber Jesus kennt das Herz. Deswegen hat er das gesagt. Setze deine Hoffnung auf Gott, denn er interessiert sich für dich. Und deshalb hat er dich auch veranlasst, heute in den Gottesdienst zu kommen und diese Botschaft zu hören. Ihm liegt an dir. Du bist jetzt nicht einfach so hier, sondern Gott hat dafür gesorgt, dass du hier bist, damit du diese Botschaft hörst. Und ich möchte dir sagen, Gott gibt dich nicht auf, egal an welchem Punkt deines Lebens du jetzt gerade stehst. Gott gibt dich nicht auf. Ihm liegt an dir. Er hat seinen Sohn für dich gegeben, damit alles wiederhergestellt werden kann. Und das bringt mich zu dem dritten großen Wort, Liebe. Liebe ist das Edelste, das von Gott zu den Menschen gekommen ist. Er hat uns Menschen so sehr geliebt, dass er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat. Wir müssen uns das bewusst machen. Jesus war sein Schatz, sein Liebling, sein Sohn, sein was, nichts liebte er mehr als Jesus. Und diesen Sohn hat er für uns auf die Erde geschickt, damit er alle unsere Sünden auf ihn legen kann. Das ist Liebe. Das ist die Liebe Gottes, die wir da sehen. Wir müssen wissen, dass unsere Sünden diesen Preis erfordert haben. Und hätte Gott keine Liebe, hätte er das niemals gemacht. Aber er hat diese Liebe. Er will, dass seine Kinder, seine Menschen, die er geschaffen hat, die er sich ausgedacht hat, dass sie wieder mit ihm in Gemeinschaft leben können. Darum hat er dieses Opfer gebracht. Das können wir nicht verstehen. Es ist völlig unmöglich, das mit dem Verstand zu erfassen. Aber vielleicht übersetzt Gott das jetzt in unsere Herzen, dass wir verstehen, was Gott für uns getan hat. Dass er sein Liebstes für uns gegeben hat, weil er uns liebt. Weil er will, dass wir wieder mit ihm in Kontakt kommen können. Liebe ist das Edelste, was von Gott zu uns Menschen gekommen ist. Paulus hat gesagt, dass es Glaube, Hoffnung und Liebe gibt, aber die Liebe ist die größte. Die Liebe ist das Größte, was wir uns vorstellen können. Glaube ist im Himmel nicht mehr notwendig, weil wir dann vom Glauben zum Schauen gekommen sind. Hier leben wir noch im Schauen. Im Glauben. Aber dann werden wir schauen. Das heißt, im Himmel brauchen wir keinen Glauben mehr, weil wir sehen. Und Hoffnung wird dann ebenfalls nicht mehr notwendig sein, weil unsere Hoffnung sich erfüllt hat. Wenn ein Kind von seinem Vater gesagt bekommt, ich schenke dir zum Geburtstag ein Fahrrad, dann ist die Hoffnung da. Ach, ich werde dieses Fahrrad haben. Aber wenn das Fahrrad dann da ist, ist die Hoffnung vorbei, weil es ist da. Das werden wir im Himmel so erleben. Aber die Liebe bleibt auch dann bestehen in alle Ewigkeit, denn Gott ist Liebe. Die Liebe wird immer Bestand haben. Das lesen wir auch in 1. Johannes 4, Vers 8. Gott ist Liebe. Du bist von Gott erschaffen. Deshalb bist du ein Produkt der Liebe. Mach dir das bewusst. Du bist ein Produkt der Liebe. Ein winzig kleines Abbild dafür ist die Entstehung neuen menschlichen Lebens. Es entsteht durch einen Akt innigster Liebe zweier Menschen. Ein Mensch ist das Produkt innigster Liebe. Menschlich gesehen ist das schon verständlich. Aber genau dasselbe ist im Großen genauso Tatsache bei Gott. Wir sind da, weil Gott uns in seiner ganzen Liebe geschaffen hat. Du bist auch geschaffen, um zu lieben. Du bist nicht geschaffen, um Mitmenschen zu verachten oder Mitmenschen zu hassen. Darum bist du nicht erschaffen. Du bist erschaffen als ein Produkt der Liebe, um zu lieben. Das ist der Wille Gottes. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Feind. Achte den anderen höher als dich selbst. Liebe ist unsere Berufung. Jesus ist die Liebe Gottes in Aktion. An ihm sehen wir, was das bewirkt. In der Apostelgeschichte 10, Vers 38 lesen wir, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesandt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren denn Gott war mit ihm. In diesem Vers sehen wir die Liebe Gottes in Aktion. Jesus ging umher und er tat wohl den Menschen. Jesus ging zu keinem Menschen hin und hat ihm einen übergebracht. Jesus hat die Wahrheit gesagt. Er hat uns auch mit Wahrheit konfrontiert. Er hat auch ganz klare Richtlinien gegeben. Aber er hat das aus dem Motiv der Liebe herausgetan. Und nicht aus dem Motiv, den gebe ich jetzt mal eine mit. Dazu ihm. So war Jesus nicht. Er ging umher und er tat wohl. Und er heilte alle. Jetzt hören wir von woher das kommt. Er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Teufel überwältigt. Und wir fallen. Und die Folge sind oftmals Krankheiten, Abhängigkeiten, Dämonisierung. Alles das ist ein Bereich, in den Jesus Heilung hineinbringt. Alles das fällt unter den Bereich, wenn die Bibel sagt, er heilte. Befreiung von Dämonen, Befreiung von Krankheiten, Befreiung von Abhängigkeiten, hinausführen aus dem Kerker hinein in die Freiheit. Das ist damit gemeint. Und das ist die Liebe Gottes in Aktion. Und das ist heute auch unsere Berufung, das zu tun. Die Menschen zu lieben, ihnen wohl zu tun, ihnen auch die Wahrheit sagen. Aber ihnen das mitteilen, was Jesus ihnen mitgeteilt hat. So an ihnen zu handeln, wie Jesus an ihnen gehandelt hat. Weil auch wir wollen ja, dass an uns so gehandelt wird. Und Jesus hat an uns so gehandelt. Lassen wir uns in dieser Weise von Gott wirklich zu Werkzeugen machen. Ich schließe mit einem Bericht, mit einem weiteren Bericht von Markus. Er berichtet, dass einmal ein Aussätziger zu ihm kam. Wir müssen wissen, Aussatz war noch schlimmer, wie dieser Blutfluss der Frau. Ein Aussätziger war auch von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Das war bei dieser Frau noch nicht der Fall. Sie war noch in ihrer Familie, aber Aussätzige waren nicht mehr in ihrer Familie. Sie mussten weggehen in einen besonderen Bereich. Sie lebten oft in Ghettos. Dort brachte man ihnen dann natürlich auch Speisen hin und so weiter. Und man sprach auch mit ihnen, vielleicht in gebührendem Abstand. Aber sie waren von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Dieser Mann, der da zu Jesus kam, war einsam. Sein Leben war faktisch beendet. Er hatte nur noch dieses, es war wie in einem Gefängnis. Ich lese das mal. Markus 1, die Verse 40 bis 41. Und es kommt ein Aussätziger zu Jesus. Er bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, berührte ihn an und spricht zu ihm: Ich will. Sei gereinigt. Wow, das ist Liebe in Aktion. Dieser Mann, er setzte seine letzte Hoffnung. Er ging aus seinem Ghetto raus und ging zu Jesus hin, weil auch er das gehört hatte von Jesus. Und er wagte den Schritt aus seinem Ghetto raus und hat seine ganze Hoffnung zusammengepackt und gesagt: Jesus, wenn du willst, was in diesem Satz alles drin liegt, vielleicht diese Hoffnung, will er? Tut er auch an mir etwas Gutes? Jesus sagt, ich will. Das ist der Ausspruch Jesu. Er will. Und er sagt es nicht nur diesem Mann, er sagt es dir. Wenn du so kommst mit deiner Plage und kniest vor ihm nieder und sagst, Jesus, wenn du willst, er will, er sagt es schon. Und dann rührt er dich an. Und er hat keine Angst, dich anzurühren. Jesus hätte eigentlich diesen Mann nicht anrühren dürfen. Im Alten Testament steht das, und Paulus sagt das auch mal, rührt Unreines nicht an. Dieser Mann war komplett unrein. Es war im Grunde nicht erlaubt, ihn anzurühren. Jesus setzt sich da einfach drüber weg. Das muss man sich vorstellen. Er ist Gott. Er kann tun, was er für richtig hält. Und der hat ihn angerührt. Er hat gesagt, ich will, sei gereinigt. Und dann begann für diesen Mann ein neues Leben. Liebe in Aktion, das ist unsere Berufung. Dieser Mann mit dem Aussatz und die Frau mit dem Blutfluss hörten von Jesus und gingen los. Ihr Glaube machte ihnen Beine. Ihre Hoffnung trieb sie zu Jesus und sie empfingen Heilung und Annahme, Zuwendung und Liebe und Befreiung zu einem neuen Leben. Und Jesus ruft auch dir jetzt zu, mit allem, was dich bedrückt, was dich belastet, zu ihm zu kommen. Wir haben das am Anfang des Gottesdienstes gehört. Diese Aussage Jesu steht und bleibt stehen, bis er wiederkommt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und belastet seid. Dieser Vers steht nicht nur da, um Menschen einzuladen, sich Jesus zum ersten Mal zuzuwenden und sich zu bekehren, sondern als Ruf Jesu an dich, mit deiner Plage zu ihm zu kommen. Jesus sagt dir, komm her zu mir, der oder die du mühselig und beladen bist. Bei mir wirst du Ruhe finden. Deswegen möchte ich jetzt auch einmal eine kurze Zeit der Ruhe geben. Wir nehmen uns jetzt mal ein paar wenige Minuten Zeit der Ruhe, damit wir Gott antworten können. Jürgen hat noch was.
Habe ich 2 Minuten?
Ja.
Wir haben hier 2 Geschichten vom Kalli gehört. Da ging es um die Berührung. Die blutflüssige Frau ist losgegangen mit dem Ziel, ich will Jesus berühren. Und sie hat sich von nichts und niemandem davon abhalten lassen. Und Jesus sagte nachher, als die Berührung geschah, ich habe gemerkt, wie eine Kraft von mir geflossen ist, wie meine Kraft von mir ausgegangen ist. Und ich glaube, die tollste Art, wie wir heute Jesus berühren können, ist, wie wir das am Freitag erlebt haben, im Lobpreis. Indem wir in den Lobpreis gehen, mit dem Ziel, ich will meinen Herrn berühren heute Morgen. Wir können den nicht mehr leiblich berühren, aber wir können ihn auf dieser geistlichen Ebene berühren. Und es gibt tausende von Zeugnissen, wo in dem Moment, wo eine Versammlung sich eins macht, wo die Einheit Gott anbeten, hemmungslos anbeten, dass da Hunderte geheilt werden, ohne dass jemand betet oder was. Weil, wenn wir im Lobpreis Jesus oder Gott berühren, dann fließt seine Kraft. Und ich hoffe, wir kommen dahin und kapieren, was Lobpreis ist. Ich denke, wir sind oft noch so passiv hier. Wir haben die Möglichkeit, es ist die beste Chance heutzutage, den Herrn zu berühren. Und er möchte, dass seine Kraft fließt, in jeder Art und Weise. Dass Gaben sind, ob das Heilung ist, ob das Befreiung ist, was auch immer. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir da Durchbruch erleben. Dass uns die Jugendlichen hier, das Häufchen da hinten, dass die begeistert dabei sind und den Herrn loben und preisen.
Halleluja. Habt ihr das Lied von dem gewandt? Vielleicht
dazu gibt's einen Chorus.
Könnt ihr das noch vorbereiten, aber wir wollen uns jetzt alle, jung und alt, wirklich diese Zeit nehmen, diese Ruhe nehmen. Ich möchte das nochmal sagen. Jesus sagt, komm her zu mir, der du jetzt mühselig und beladen bist. Komm mit deiner Plage, komm mit deinen Sünden, komm zu mir. Bei mir werdet ihr Ruhe finden. Das hat Jesus gesagt. Wir nehmen uns jetzt diese Zeit der Ruhe, ein paar Minuten. den ich gerade in dieser Stille noch hatte? Ist jetzt nicht vorbereitet? Das, was diese Frau getan hat, dieses Gewand berühren, sie wusste, sie muss dieses Gewand berühren. Was ist eigentlich der Sinn gewesen? War das ein magisches Gewand oder was war das? Ich glaube, dass es Dinge gibt, die unseren Glauben, unsere Hoffnung wirklich aktivieren. Sie wusste, das ist der Punkt, das muss ich tun, das ist das, was ich tatsächlich tun muss, das ist mein Part. Dann wird Gott tun. Gott fordert von uns wirklich etwas zu tun. Und das ist so ein Punkt, wo Heilung in Gang gesetzt wird, wo etwas aktiv wird. Das kann bei jedem unterschiedlich sein. Bei der Frau war es das Gewand. Und als sie es berührte, wurde ihre Hoffnung erfüllt. Als sie es berührte, wurde dieser Glaube belohnt. Paulus predigt mal irgendwo auf einer Insel, war das, glaube ich, und ein Mann sitzt ihm gegenüber. Und Paulus hat vermutlich über Heilung gesprochen, dass Heilung im Namen Jesu möglich ist, dass das Gottes Wille ist. Und dann sah er plötzlich in die Augen dieses gelähmten Mannes, der von Geburt an lahm war, null Hoffnung, dass da irgendwann noch sich was dran ändern könnte. Und plötzlich kam dieser Glaube in ihm auf. Und als Paulus das sah, hat er seinen Glauben aktiviert, indem er ihn anrührte und ihn hochhob und sagt: Steh auf und laufe umher. Das hat diesen Glauben aktiviert, das hat ihn dann vollendet. Diese Männer und diese Menschen, die in der Urgemeinde Heilung brauchten und hingelegt wurden, sodass dass der Schatten von Petrus auf sie fiel. Sie wussten, wenn der Schatten kommt, das aktiviert ist, dann werde ich gesund sein. Und als der Schatten kam, waren sie gesund. Der Schatten war nicht magisch. Das war der Punkt, der es aktiviert hat. Dasselbe, du hast auch von diesen Schweißtüchern beispielsweise erzählt. Diese Tücher waren nicht magisch. Ich muss auch sagen, ich halte nicht so viel davon, wenn Evangelisten ihre Taschentücher segnen und dann umherschicken und sagen, dadurch mag sein, dass das tatsächlich geschieht. Aber in dem Punkt damals war das der Punkt, der es aktiviert hat. Paulus hat gesagt, ich kann jetzt nicht überall sein. Nimm die Tücher. Und das wird der Punkt sein, der die Heilung aktiviert. Ich weiß nicht, aber bete darum. Was ist das bei dir? Was aktiviert den Glauben? Und wenn Jesus dir etwas sagt und er wird dir etwas deutlich machen, dann mach das. Dann mach genau das. Und aktiviere diesen Glauben. Das, was Jesus dir zeigt, das tue. Und es wird dir helfen, deinen Glauben zu aktivieren. So wie diese Frau wusste, ich werde das Gewand anwenden. Das ist der Punkt für mich. Das muss ich tun. Und wenn Jesus dir etwas deutlich macht, dann tu das. Ich möchte noch Psalm 146 lesen, so zum Abschluss dieser Ruhezeit, die wir gerade haben. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Loben will ich den Herrn mein Leben lang. Ich will spielen meinem Gott, solange ich bin. Vertraut nicht auf Edle. Vertraut nicht auf einen Menschen, bei dem keine Hilfe ist. Sein Geist, also der Geist des Menschen, geht aus. Er kehrt wieder zu seiner Erde. Am selben Tag gehen alle seine Pläne verloren. Glücklich aber ist der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, steht, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist, der Treue hält auf ewig. Er schafft Recht den Bedrückten. Er gibt den Hungrigen Brot. Der Herr macht die Gefangenen frei. befreit. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet die Gebeugten auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge. Waisen und Witwen hilft er auf. Aber er krümmt den Weg der Gottlosen. Der Herr wird regieren in Ewigkeit. Dein Gott Zion von Generation zu Generation. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du heute Morgen geredet hast und du siehst die Herzen, die geöffnet sind. Du siehst die Plagen, die hier teilweise im Leben von Leuten und auch in meinem Leben da sind. Und Herr, du willst freimachen, du willst heilen. Es ist dein ausgesprochener Wille. Du bist der unveränderliche Gott. Du bist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Herr, schenke, dass wir nicht auf die Lügen des Feindes hereinfallen, der uns weismachen will. Ach, dir geht das nicht. Herr, es gilt uns. Du hast jeden von uns im Blick. Du hast uns kunstvoll gestaltet. Jeden einzelnen von uns. Wir sind deine Werke, Vater. Und du willst Kontakt haben mit uns. Du willst unser Leben segnen. Du willst unser Leben in deine Hand nehmen. Als ein Werkzeug, damit es Frucht bringt für die Ewigkeit, damit andere Menschen aufmerksam werden auf dich, dich kennenlernen, deine Macht kennenlernen und sehen, Herr. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass wir diese Gemeinschaft mit dir hier in der Gemeinde haben können. Und ich danke dir für die guten Pläne, die du mit uns hast. Mit jedem Einzelnen und mit der Gemeinde, Vater. Und wir sind gespannt, was du noch tun wirst und wo unser Weg hinführt, Vater. Herr, wir wollen dich im Blick behalten, wir wollen unseren Blick wirklich auf das Ziel ausrichten und den Weg gehen und den Segen mitnehmen, den du uns gibst. Ich möchte euch bitten, zum Segen noch aufzustehen. Der Segen für uns steht im Psalm 67, Vers 2 und 3. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, dass man auf der Erde erkenne deinen Weg, unter allen Nationen deine Hilfe. So segne euch Gott, der Allmächtige, und er schenke euch seine Liebe.